Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 5. September auf Radio Bern. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Stiehlt sich die Berner Polizei immer mehr aus der Verantwortung? Kritik an der Einheitspolizei Police Bern. Reicht ein vorläufiger Wegweisungsstopp von Flüchtlingen aus Sri Lanka? Menschenrechtsorganisationen wollen Rückführungen ganz verhindern. Nehmen Großkonzerne den Armen das Land weg oder tätigen sie nachhaltige Investitionen? Konfliktpotenzial in der Landwirtschaft Äthiopiens. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Philipp Blanc.
Schon bald rollen wieder Trams durch die Berner Innenstadt. Nach der gut fünfmonatigen Gesamtsanierung der Marktgasse wird der Betrieb am Sonntag, 15. September, wieder aufgenommen. Die Bauarbeiten in der Waaghausgasse dauern aber noch bis Ende Oktober. Vor 2 Jahren hatte das Parlament den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Nun präsentiert der Bundesrat seine Energiestrategie 2050. Der WWF zeigt sich über kleine Verbesserungen in der Strategie in Bezug auf einzelne Bereiche erfreut. Die direkten Subventionen für fossile Kleinkraftwerke sowie die Gelder für die naturschädlichen allerkleinsten Wasserkraftwerke sollen gestrichen werden. Allerdings verzichtet der Bundesrat in seinem Vorschlag auf eine befristete Laufzeit der Atomkraftwerke. Für die Grünen bedeutet dies, dass sie an ihrer Atomausstiegsinitiative festhalten. Im Gegensatz zur Strategie des Bundesrates verspreche die Initiative die effektive Energiewende, sagen die Grünen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, kritisiert das Schweizer Steuersystem weiterhin. Die gesetzlichen Voraussetzungen für Amtshilfe in Steuerfragen seien nach wie vor nicht vorhanden, heißt es seitens der OECD. Dabei hatte die Schweiz sich vor einigen Jahren zum Informationsaustausch in Steuersachen verpflichtet, dass der Bundesrat ankündigte, mutmaßliche Steuerhinterzieher bei Amtshilfeverfahren nicht mehr vorab zu informieren, reicht aber der OECD nicht aus. Die Schweiz rangiert im aktuellen Bericht der Organisation auf der gleichen Stufe wie das Steuerparadies Panama. Tausende Menschen verlassen Syrien jeden Tag. Ihr Leben ist in der kriegsgeschüttelten Heimat bedroht. Mit einer großzügigen Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien tut sich die Schweiz aber nach wie vor schwer. Eine kleine Linderung verspricht nun Bundesrätin Sommaruga. Sie will in den nächsten 3 Jahren 500 Flüchtlinge, die derzeit in Nachbarstaaten leben, aufnehmen. Von diesem Angebot sollten allerdings primär verletzliche Personen profitieren. Gegenüber den Medien erklärt Sommaruga, sie wolle Frauen und Behinderte bevorzugen. Ein anderes Signal kam gestern aus Schweden. Das Land nimmt auf einen Schlag gleich 14.700 Syrerinnen und Syrer auf. Und nun zum Wetter. Am Freitag ist es meist sonnig bei 28 Grad. Auch am Samstag bleibt es am Morgen ebenfalls recht sonnig und trocken. Am Nachmittag kann es regnen oder gewittern. Die Temperaturen liegen bei ca. 26 Grad. Am Sonntag ist es nur noch zeitweise sonnig und es kann regnen. Es bleibt jedoch ziemlich warm bei 25 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Police Bern habe sich grundsätzlich gut bewährt, so das Fazit im Bericht der Berner Polizei- und Militärdirektion. Vor 5 Jahren wurden die einzelnen Gemeindepolizeien schrittweise in die Kantonspolizei integriert. Heute gibt es darum nur noch die eine Police Bern und die habe sich bewährt, gab Polizeidirektor Hans-Jürg Käser Mitte Juni bekannt. Ganz anders sehen das verschiedene Menschenrechtsorganisationen und linke Parteien, darunter das Grüne Bündnis, die Junge Alternative Ja, Augen auf Bern und die demokratischen Juristinnen. Gestern haben sie eine gemeinsame Stellungnahme zum regierungsrätlichen Bericht veröffentlicht. Sie gehen dabei mit der Einheitspolizei Police Bern scharf ins Gericht. Wilmar Ahl hat mit Lena Reusser gesprochen, Geschäftsführerin der demokratischen Juristinnen Bern. Sie hat sie gefragt, warum das Bündnis über 2 Monate zugewartet hat, bis es zum Bericht über Police Bern Stellung bezog.
Zum Ersten bestand keine Dringlichkeit. Zum Zweiten ist der Bericht ziemlich umfassend. Die verschiedenen Parteien und Organisationen, die sich jetzt an dieser Stellungnahme beteiligt haben, wollten sich Zeit lassen. Nun wird aber die Evaluation im Grossen Rat diskutiert und im Hinblick darauf haben wir unsere Stellungnahme erst jetzt publiziert.
Ihr habt insgesamt 4 Hauptkritikpunkte, unter anderem kritisiert ihr auch das Vorgehen, wie der Bericht überhaupt erstellt worden ist. Und dann habt ihr zahlreiche Kritikpunkte zur Zusammenführung eben von Gemeinde- und Kantonspolizei zur Einheitspolizei Police Bern. Grundsätzlich decken Sie sich mit den Befürchtungen, die ihr schon im Vorfeld geäußert hattet bezüglich der Fusion. Einerseits ging es da um die Verwischung der Verantwortlichkeiten, also dass man mit der Zusammenlegung nicht mehr genau weiß, wer jetzt für was verantwortlich und zuständig ist. Warum wurden diese Verantwortlichkeiten jetzt verwischt?
Als es die Stadtpolizei noch gab, lag die Verantwortlichkeit klar bei der Gemeinde. Es war allerdings schon damals so, dass sind verschiedene Akteure involviert, das Polizeikommando, die Einsatzleitung und der Gemeinderat. Das Problem hat sich jetzt mit Police Bern insofern verschärft, als eigentlich eine 4. Partei dazugekommen ist, nämlich eben der Kanton, der grundsätzlich für die Entscheidungen zuständig ist. Es gibt jedoch Bereiche wie Kundgebungen, in welchen die strategischen Entscheidungen der Gemeinde zukommen und die operationellen Entscheide von der Kantonspolizei gefällt werden.
Bleiben wir beim Beispiel Kundgebung in Bern. Wo liegt dort das Problem?
Beispielsweise kann der Gemeinderat den Entscheid treffen, wir haben zwar eine unbewilligte Demonstration, aber wir lassen sie trotzdem einmal laufen. Die Frage, wann dann die Polizei die Kundgebung tatsächlich stoppt, wer diesen Entscheid dann effektiv fällt, das ist eben gerade nicht klar. Also es ist überhaupt nicht klar, was zu den operativen und was zu den strategischen Entscheidungen gehört.
Ein weiterer Punkt, den ihr kritisiert, ist das mangelhafte Wissen der Polizeibeamten und Beamtinnen im Bereich von Grundrechtsfragen. Inwiefern hat sich jetzt diese Problematik mit der Zusammenführung der Polizeien verschärft?
Grundsätzlich hat man jetzt neu das Problem, dass eben auch Polizistinnen und Polizisten in der Stadt arbeiten, die vielleicht in kleineren Ortschaften tätig sind, die logischerweise nicht wissen, wie sie sich in gewissen Konstellationen grundrechtskonform verhalten. Die Unterschriftensammlungen, Wegweisungen oder Kundgebungen. Die Stadtpolizei hatte den Vorteil, dass die Polizistinnen und Polizisten vermehrt mit solchen auch Grundrechtsfragen in Kontakt getreten sind und mit der Zeit auch einen rechtskonformen Umgang damit gelernt haben.
Ein weiterer Punkt, den ihr ja schon länger fordert von Seiten der demokratischen JuristInnen, ist die Schaffung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Leute, die Polizeieinsätze beanstanden möchten. Derzeit ist die Militär- und Polizeidirektion zuständig, die dann interne Untersuchungen durchführt. Auch hier die Frage, inwiefern hat sich die Problematik seit der Einheitspolizei nun verschärft, dass es eben im Kanton Bern keine unabhängige Beschwerdestelle gibt?
Früher war der städtische Ombudsmann für die Beschwerden betreffend der Polizei zuständig. Er durfte diese Beschwerden behandeln und seit Polisbären darf er das nicht mehr, weil es eben nicht mehr eine städtische Zuständigkeit ist. Das heißt, wir haben momentan eine Situation, in der sich Betroffene eigentlich an keine unabhängige Beschwerdestelle wenden können. Die Polizei- und Militärdirektion ist nicht unabhängig, da sie das oberste Gremium eigentlich der Polizei ist.
Der Evaluationsbericht über Police Bern, den der Regierungsrat in Auftrag gegeben hat, geht jetzt an den Grossen Rat. Was erwartet ihr von Seiten der Politik, von Seiten der Grossräte und Grossrätinnen?
Wir erwarten, dass der Bericht so nicht akzeptiert wird. Es sind zahlreiche Fragen offen geblieben, insbesondere eben zu den Bedenken, die man im Vorfeld geäußert hat. Wir fordern eine Stärkung der Polizeihoheit der Gemeinden und klare Abgrenzungen der Verantwortlichkeiten zwischen den Gemeinden und Polizeibären. Wir verlangen, dass wirklich genau angeschaut wird, wie diese Entscheidungen zustande kommen und von wem sie gefällt werden.
Sagt Lena Reusser, Geschäftsführerin der Demokratischen JuristInnen Bern.
95,6. Rabe Info.
Vor diesem Albtraum warnen Flüchtlingsorganisationen seit langem. Ein Land wird für sicher befunden, Asylsuchende werden kurz darauf wieder dorthin ausgeschafft, dann stellt sich heraus, die Lage ist alles andere als sicher, ausgeschaffte Flüchtlinge werden inhaftiert, gefoltert oder sogar ermordet. Jetzt sind im Fall von Sri Lanka genau zwei solche Fälle bekannt geworden. Seit dem Ende des Bürgerkrieges vor 4 Jahren wurde das Land langsam wieder als sicher eingestuft. Flüchtlinge, vor allem Tamilen und Tamilinnen, werden laufend nach Sri Lanka zurückgeschickt. Doch gerade Tamilen, die jahrelang gegen die singalesisch dominierte Armee gekämpft haben, stehen in Sri Lanka immer noch oft unter Generalverdacht. Die zwei Fälle von Zurückgewiesenen, die nach ihre Rückkehr aus der Schweiz wahrscheinlich gefoltert wurden, schrecken auf. Immerhin hat das Bundesamt für Migration, BFM, nun verfügt, es verzichte vorläufig auf Wegweisungen von Menschen aus Sri Lanka. Ich habe mit Adrian Schuster von der Schweizer Flüchtlingshilfe gesprochen. Seine Organisation sowie Amnesty International und die Gesellschaft für bedrohte Völker starteten vor wenigen Tagen eine Petition gegen Rückschaffungen von Menschen aus Sri Lanka. Ich wollte von Adrian Schuster wissen, nun hat das BFM reagiert, ist ihr Ziel jetzt schon erreicht?
Also wir begrüßen diesen Entscheid des BFMs. Es genügt uns aber eigentlich noch nicht, weil es sich dabei voraussichtlich nur um eine Maßnahme von kurzer Dauer handelt. Also das heißt, die wurden ja gestoppt, bis eben diese Fälle abgeklärt sind. Aus unserer Sicht ist hier aber eine längerfristige Änderung der Praxis notwendig, weil zurzeit ist eben eine Rückkehr in Sicherheit nicht möglich, also scheint uns nicht möglich. Also das Risiko von Verhaftungen ist in jedem Fall gegeben.
Beim Bundesamt für Migration sieht es anders aus. Da wird im Moment über ein Rückübernahmeabkommen mit Sri Lanka verhandelt. Das heißt, es würde noch einfacher werden, Menschen aus Sri Lanka zurückzuschaffen. Sehen Sie darin eine Gefahr?
Also das Rückübernahmeabkommen ist ja im Prinzip eine Formalisierung des Vollzugs der Rückführung. Und das ist für uns kein gutes Zeichen, wenn man ein solches Rückübernahmeabkommen mit Sri Lanka abschließt. Einfach auch im Hinblick auf eben genau die Problematik, die jetzt auch diese zwei Fälle, die jetzt an die Medien und an die Öffentlichkeit gelangt sind, wenn man diese berücksichtigt. Also es ist aus unserer Sicht sehr problematisch, dass eben diese Rückführungen formalisiert werden. Es handelt sich ja dabei auch vor allem um eine Formalisierung der Rückschaffung von abgewiesenen Asylsuchenden. Das ist für uns problematisch. Erleichtert wird dabei ja auch der Datenaustausch. Also das sind alles Punkte, die für uns problematisch sind. Deswegen sind wir da eigentlich immer noch dagegen.
Bei diesem Fall, der jetzt bekannt wurde, geht es um Asylbewerber aus Sri Lanka, die aus der Schweiz ausgewiesen wurden und jetzt offenbar in Sri Lanka gefoltert wurden. Wie glaubwürdig ist diese ganze Geschichte eigentlich?
Also wir kennen die Daten der Einzelfälle zu wenig gut, als dass ich jetzt dazu jetzt, also zu diesen einzelnen Fällen jetzt klar sagen kann, wie glaubwürdig das die Fälle sind. Es ist aber so, dass solche Fälle schon gut dokumentiert wurden von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, andere Fälle von Rückkehrern, die bei der Rückkehr verhaftet und gefoltert wurden. Das wurde auch medizinisch, wurden diese Fälle untersucht. Also das ist eigentlich schon sehr gut dokumentiert. Insgesamt passen eigentlich diese Fälle sehr gut in diese schon sehr gut dokumentierten Fälle und bestätigen eigentlich unsere Forderung diesbezüglich.
Sowieso ist die Schweiz in einer speziellen Situation. In der Schweiz lebt eine sehr große Diaspora von Menschen aus Sri Lanka, vor allem Tamilen. Und die Tamilen gelten ja quasi als die Kriegsverlierer jetzt in diesem Bürgerkrieg und werden jetzt verfolgt. Was wünschten Sie sich im Moment? Wie sollte die Schweiz reagieren, um wirklich vorzubeugen, dass diese Menschen nicht verfolgt werden?
Das ist natürlich ein hochkomplexes Thema. Also aus unserer Sicht ist es sicherlich wichtig, dass man auch weiterhin Druck ausübt auf die Regierung in Sri Lanka, dass eben die Menschenrechtsverletzungen und die Kriegsverbrechen, die im Konflikt geschehen sind, halt aufgeklärt werden und dass sich halt die Situation für die Menschen vor Ort, also in Bezug auf die Menschenrechte, verbessert. Gleichzeitig ist es aus unserer Sicht zurzeit eben notwendig, dass man von Rückführung zur Zeit absieht, bis sich die Situation und die Menschenrechtslage in Sri Lanka stark verbessert.
Sagt Adrian Schuster, Sri Lanka-Experte bei der Schweizer Flüchtlingshilfe. Mehr Infos zur Petition gegen Rückschaffungen von Flüchtlingen aus Sri Lanka gibt es im Internet unter www.sri-lanka-kampagne.ch.
Rabe Info 95,6.
Die Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace leistet weltweit einen wichtigen Beitrag in der Lösung von Konflikten. Die Nichtregierungsorganisation feiert im Moment ihren 25. Geburtstag. Für das Rabe Info war das ein Grund, die Arbeit der Friedensförderinnen genauer unter die Lupe zu nehmen. Im vierten und letzten Teil unserer Serie werfen wir den Blick nun auf die Friedensforschung. Neue Konflikte können unter anderem dadurch verhindert werden, wenn sie früh genug erkannt werden. Und dafür ist Forschung unabdingbar. Mira Posluschny schreibt im Moment ihre Doktorarbeit über die Landwirtschaft in Äthiopien. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte wissen, Äthiopien grenzt an Länder wie Somalia oder Eritrea, das sind ja bekannte Konfliktherde dieser Region. Warum erforschen sie dann ausgerechnet die Landwirtschaft im Innenland von Äthiopien?
Allgemein sind die Grenzkonflikte mit Nachbarländern immer noch ein heikles Thema und bietet viel Konfliktpotenzial. Aber mehr konkret und vor allem auch bezogen auf mein Forschungsthema sind die großflächigen Landinvestitionen mit vielen Auseinandersetzungen bzw. Konflikten verbunden. Weil eben die Investitionen oftmals Land pachten, welches vorher von der lokalen Bevölkerung genutzt wurde und diese somit kein Ackerland mehr zur Verfügung hat, um sich zu ernähren, um die Nahrungsmittel anzubauen für ihre Familie und sich selber.
Einige sprechen von Landgrabbing, also große Firmen kommen nach Äthiopien und stehlen das Land der Kleinen, um dann Nahrungsmittel zu produzieren für die ganze Welt, für kommerziellen Gebrauch. Andere sagen, es sind nötige Investitionen für ein relativ armes Land. Wie würden Sie das beurteilen? Benutzen Sie zum Beispiel den Begriff Landgrabbing?
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer, konkrete Angaben zu machen. Aber erste Ergebnisse zeigen eindeutig, dass es sicherlich stimmt, dass ja die Bevölkerung den Zugang zu dem Land verliert, dass die Nahrungsmittelsituation sehr negativ beeinflusst wird dadurch für diese Person. Ebenfalls werden aber auch, und dieses Argument treffe ich auch an vor Ort, Arbeitsplätze geschaffen. Es finden Infrastrukturverbesserungen statt, wobei hier wiederum die Löhne sehr gering sind, die Menschen selten ihre Familie oder sich selbst verpflegen können mit den ausgezahlten Löhnen. Dennoch gibt es, das sind die ersten, mit die ersten Ergebnisse meiner Forschung, gibt es Personen, die profitieren von diesen Landinvestitionen. Und zwar sind das zumeist landlose Bauern, die zuvor als Angestellte bei den Kleinbauern gearbeitet haben und nun als Angestellte bei den großen Investitionsprojekten tätig sind. Diese erhalten nun einen höheren Lohn, als sie es vergleichsweise zuvor erhalten haben. Landgrabbing selber finde ich einen schwierigen Begriff, weil er letzten Endes auf eine sehr negative Art und Weise der Investition hindeutet, nämlich dass Landraub stattfindet, dass Land illegal weggenommen wird. Die Prozesse sind legal, Land wird legal in Äthiopien an die Investoren verpachtet. Allerdings ist natürlich die Art und Weise, wie es geschieht, sehr zu kritisieren und auch natürlich fraglich.
Sie arbeiten als Doktorandin für Swisspeace oder im Rahmen von Swisspeace, der Schweizerischen Friedensstiftung. Inwiefern hat Friedensförderung oder Friedensforschung, die Sie betreiben, etwas mit dieser konkreten Situation in Äthiopien zu tun?
Aufgrund der Konfliktpotenziale, die entstehen durch die großflächigen Landinvestitionen, wie Sie auch bereits gesagt haben, durch den Anbau von Nahrungsmitteln für den Export und somit eben der Verringerung der Nahrungsmittelsicherheit, der Verschlechterung der Nahrungsmittelsicherheit für die lokale Bevölkerung, entstehen Konflikte. Und Swisspeace ist hier sehr daran interessiert, dieses Potenzial frühzeitig zu erkennen und im Austausch mit allen involvierten Akteuren wie den Farmmitarbeitern, den Investoren, ebenfalls Nichtregierungsorganisationen, die vor Ort sind und die Situation relativ gut einschätzen können, aber auch mit Vertriebenen selbst und mit Regierungsvertretern zu sprechen, um dann zu einem gegenseitigen Austausch, Interessenaustausch und Lösungsmöglichkeiten beizutragen.
Sehen Sie dann konkrete Lösungsmöglichkeiten jetzt, wie das Konfliktpotenzial verringert werden kann, jetzt im momentigen Stand Ihrer Forschung?
Auffällig war während meiner Forschung, dass es keinerlei Kommunikationsstrukturen gibt, vor allem auf lokaler Ebene, aber natürlich auch zwischen lokaler und nationaler Ebene. Das heißt, ganz konkret wäre es sicherlich gut, wenn die Betroffenen, das heißt die Bauern, die Vertriebenen, die Farmarbeiter, die Investoren selbst und natürlich die regionale Regierung, sich austauschen, informieren über die Investitionen, was das konkret bedeutet und somit eben Interessen mit einbeziehen in die Umsetzung der Projekte, aber auch keine falschen Hoffnungen für die Landbevölkerung generieren.
Das Bild von Äthiopien hier ist immer noch eigentlich geprägt von, ich denke, so 80er Jahre, von den großen Hungersnöten. Wenn Sie jetzt diese landwirtschaftliche Situation anschauen, denken Sie, dass solche Gefahren heute wieder bestehen, dass Äthiopien eben gerade durch diesen großflächigen Landwirtschaftsinvestitionen plötzlich wieder in ein hungerndes Land werden könnte?
Zu einem wird oftmals darauf verwiesen, dass die Produktivität der Kleinbauern sehr gering ist und dass aufgrund der steigenden Bevölkerung, der schnell wachsenden Bevölkerung Äthiopiens, hier gerade ein extremes Problem entsteht. Und die Regierung selber argumentiert, dass diese Landinvestitionen eben zur Modernisierung der Landwirtschaft beitragen, damit auch die Produktivität erhöhen und somit eben einer eventuellen Hungersnot vorbeugen. Allerdings sieht man eben vor Ort, dass die Investitionsprojekte die Ernten nicht grundsätzlich auf dem lokalen Markt anbieten. Und somit kommt es natürlich, wenn nichts strukturell geändert wird, zu eventuellen Engpässen sichtlich der Nahrungsmittelversorgung für die lokale Bevölkerung.
Das waren Einschätzungen von Mira Poslushny, Äthiopien-Expertin bei der Friedensstiftung Swisspeace. Das war zugleich der vierte und letzte Teil der Rabe-Info-Serie zum 25-jährigen Bestehen von Swisspeace. Wie die Nichtregierungsorganisation dieses Jubiläum feiert, sehen Sie im Internet unter www.swisspeace.ch. Die ganze Serie des Rabe-Infos gibt es ebenfalls im Internet unter www.tinyurl.com/Rabe Peace in einem Wort geschrieben. Und selbstverständlich gibt es alle Links und auch die Links von den anderen Beiträgen dieser Sendung auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 5. September auf Radio Bern. Um 18 Uhr wird die Sendung wiederholt. Auf www.rabe.ch gibt es das Info als Podcast und Links zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über Pfadfinder und Religion. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.